weltliche Junge zum vollzeitigen Dienst berufen am See von Galiläa. Und ihr findet da in euren Notizen, diese Männer hatten bereits Jesus als Messias angenommen. Okay, das ist in euren Notizen, oder? Wann haben wir das herausgefunden? Wo haben wir das gelernt? Wo in der Bibel ist das gegeben? Denn wir haben das letzte Woche gehabt. Wo finden wir das in der Bibel? Johannes Kapitel 1, jawohl. Johannes ist das vierte Evangelium, aber das, was in Kapitel 1 geschrieben, war der Anfang von Jüngerschaft. Okay? Ich sage nicht Anfang von dem Dienst, sondern Anfang von Jüngerschaft. Die erste Jünger. Okay? Das, was wir in Kapitel 4 von Matthäus lesen, das geschah, nachdem Johannes der Täufer überliefert wurde und ins Gefängnis gebracht wurde. Okay, so, wir wollen Matthäus Kapitel 4 mal aufschlagen. Matthäus Kapitel 4. Und Martin, vielleicht kannst du für uns Verse 18 bis 22 mal vorlesen. Matthäus 4, 18 bis 22. Dankeschön. Was ist das überhaupt? Was soll das sein überhaupt? Wie kann man das überhaupt schaffen? Nun, es gibt das gleiche Phänomen heute. Es gibt Menschen, die in vollzeitigen Dienst stehen. Missionare, die in anderen Ländern sind. Es gibt auch Menschen, die für christliche Organisationen arbeiten und dafür bringen sie 40, 50 Stunden pro Woche in diese Arbeit und werden dafür bezahlt. Es gibt Menschen, die Pastoren sind. Es gibt Menschen, die Evangelisten sind und sie sind vollzeitig in evangelistischen Dienst. So, die gibt es heute und das ist das, was wir in dieser Bibelstelle finden, dass Jesus denen von ihren säkularen Arbeit gerufen hat und hat gesagt, jetzt mit mir kontinuierlich. Sie kannten ihn bereits. Sie haben viel Zeit mit ihm gebracht, sogar. Johannes Kapitel 1, Johannes Kapitel 2. Und dann in dieser Zeit hat er sie berufen. Jetzt sollt ihr mit mir die ganze Zeit sein. Okay, gut. Dann haben wir noch einen Fall. Und das war Levi in Matthäus Kapitel 9, Verse 9 bis 13. Danke. So, Zöllner, das ist gar nicht schwer, gell, zu verstehen. Zöllner, also das ist kein Problem. Also das war der Mann, der Steuer gesammelt hat oder genommen hat Zoll von Menschen. Und das war gerade bei Kapernaum. Kapernaum war die Stadt von welchem Apostel? Wisst ihr? Lauter? Petrus, ja. Und es gab ein Zollamt gerade dort, weil eine Handelsstraße kam, gerade in der Gegend vorbei. Und so war Levi der Hauptmann dort. Und Levi, er hat auch einen anderen Namen in der Bibel. Der andere Name für Levi ist Matthäus. Okay? So, interessanterweise, Jesus hat diesen Mann ausgesucht und hat ihn gerufen. Ich glaube, bei der ersten Lektion, da haben wir das mal vorgebracht, er kannte ihn bereits, okay? Oder zumindest wer er war. Jesus war sehr aktiv in Galiläa, in Kapernaum und sicherlich hat er viel Zeit gehabt, ihm zuzuhören, zu beobachten. Ich nehme an, Jesus hat bemerkt, da ist diese Zöllner wieder. Und dann gab es etwas weiteres und da ist diese Zöllner wieder. Und er wusste, wer er war und ist entschieden, ihm auszusuchen als einer von den Zwölften. Was haben die Juden über Zöllner gedacht damals? Schlecht. Schlecht über sie. Typischerweise haben sie mehr als sie haben das ausgenutzt, Zoll zu nehmen oder Steuer zu nehmen. Und das System unter den Römern war für einen Zöllner: Du bringst mir so viel im Jahr und was übrig ist, gehört dir. Aber das ist das Minimale. Und wie du durchkommst, das ist deine Sache. Und so selbstverständlich. Was würde ein Mensch tun? Würde einen Weg finden, sich reich zu machen, typischerweise. So, sie haben ihr Mitbrüder, auch Juden, als Verräter betrachtet. Und Jesus rief den Mann und sagte: Ich möchte, dass du mit mir bist und bleibst. Und sie sind immer wieder zusammen mit welchen Menschen gestellt. Wenn Leute über Zöllner gesprochen haben, es waren die Zöllner und die Sünder, okay? Zöllner und Sünder, okay? Es gab in den USA ist das Wort für Zöllner in einer alten Bibel Publican, okay? Publican. Ihr müsst es nicht formieren, ihr müsst nur hören. Publican. Und das war, das musste man immer erklären, was das ist, okay? Weil das Wort war nicht gebräuchlich. In meiner Kindheit zumindest. Und gerade als es eine Wahl gab, gab es ein Cartoon in der Zeitung und es gab einen Pfarrer, der am Ausgang von der Kirche stand und es kam eine Frau vorbei und sie war zornig, richtig zornig. Und er sagte: Nein, Frau Schmidt, ich habe gesagt, die Sünde und die Publicans, nicht die Sünde und die Republikaner. Dann letztens die Berufung von den 12 Aposteln. Und wir lesen vielleicht Matthäus Kapitel 10, Verse 1 bis 4. Danke. Nun, das Wort, Stifte habe ich vergessen. Das Wort Apostel kommt von einem griechischen Wort, Apostello. Ich schreibe es auf. Und das bedeutet hinaus senden. Okay, Apostello, hinaus senden. Und ich habe dann auf euren Notizen geschrieben, Apostel bedeutet Gesandter. Okay? Du kannst es auch übersetzen, es hieß in der damaligen Zeit Bote oder Botschafter. Das war die Idee. Jemand, der als Botschafter oder Bote hinausgesandt ist. Wurde auch für andere Dinge benutzt, aber hauptsächlich, das war die Grundidee. Aber wir müssen auch Markus Kapitel 3, Verse 13 bis 14 mal anschauen, nicht unbedingt vorlesen, sondern mal anschauen und dann können wir antworten, was der Grund für diese Berufung war. Es ist hier deutlich geschrieben, genau, warum er sie aussuchte. Okay, Markus Kapitel 12, Verse 13, entschuldige, nicht 12, sondern 3, Verse 13 und 14. Markus 3, 13 und 14. Was sind dann die zwei Gründe, warum er sie berufen hat zu diesem Dienst? Vollzeitig. Ständig bei ihm sein, jawohl, Nummer eins, danke. Und Nummer zwei? Okay, das ist wahr, sie sollen von ihm lernen, aber was ist hier geschrieben? Damit er sie hinaussendet zum Predigen. Okay? Die zwei Gründe, dass sie ständig bei ihm werden und dass er sie hinaussende zu predigen. Okay? So, manchmal sind Dinge ganz deutlich in der Bibel zu finden. Und dies ist einmal. Die Jünger waren mit Jesus und schließlich ist er nach Jerusalem gekommen. Er wurde verraten, er wurde gekreuzigt. Er ist auferstanden. Er ist erschienen zu den Aposteln und zu anderen und hat mit denen mehrmals gesprochen und sagte: Ich treffe euch in Galiläa. Und in Johannes Kapitel 21 finden wir 7 Jünger mit, inklusive Petrus, in Galiläa. Was ist geschehen, bevor Jesus gekreuzigt ist? Was hat Petrus getan? Okay, und wie viel Mal hat er Jesus verleugnet, der Petrus? 3 Mal. Okay, und dann in Johannes Kapitel 21, da ist ein Wunder, oder da hat ein Wunder sich wiederholt. Eine Menge von Fischen so groß, dass es zu groß für ihre Netzen war. Okay? Und dann hat Jesus Petrus besonders angesprochen. Und was hat er zu ihm, was war seine Frage an Petrus? Hast du mich lieb? Wie viel Mal? 3 Mal. Hat er das noch nicht bereut, was er getan hat? Gleich, und Jesus hat ihm noch einmal mehrmals gesehen sogar. Aber es gibt Dinge, die noch zu bearbeiten sind. Wenn Menschen sündigen, nicht jedes Mal, aber immer wieder gibt es Fälle, da muss das bearbeitet werden. Gott weiß, was zu tun ist. Und er hat es getan mit Petrus. Und Petrus hat gewisserweise seine Orientierung etwas verloren. Okay? Er sagt, ich gehe wieder fischen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, jedes Mal, dass er ihm gefragt hat, liebst du mich? Er sagte, ja. Und dann, was hat er zu ihm gesagt? Dann, was soll er tun? Weide meine Schafe. Okay? Kümmere dich um meine Schafe. Er hat ihm Erinnerung gegeben, was seine Aufgabe ist. Und das heißt, sein ganzes Leben muss er dazu widmen. Als der Herr mich so konfrontiert hat, da habe ich das ungern von ihm verstanden. Da musste er auf mich arbeiten. Dann Punkt E. Die Zukunft der Jesusbewegung würde sich auf Leiter stützen. Du brauchst Leiter. Okay? Alle geistlichen Gruppen brauchen Leiter. Und wenn die Gruppe groß genug ist, dann vollzeitige Leiter. Hirten. Wenn das eine christliche Gruppe ist, dann brauchen sie Hirten. Okay, gibt es Fragen, Gedanken über diesen Teil von dem, was wir heute Abend lernen wollen? Dann wollen wir mal erfahren, die Jünger haben die Kraft Gottes erfahren. Wir werden nicht alle Bibelstellen aufschlagen. Aber eine von den ersten Dingen, die die Jünger gelernt haben, und zwar bevor sie als 12 zum vollzeitigen Dienst berufen wurden, war, dass er Wasser in Wein umgewandelt hat. Es gab zu wenig Wein. Hat Wasser zum Wein umgewandelt. Johannes Kapitel 2. Okay? Das war etwas Besonderes. Er hat Menschen geheilt, sogar aus der Entfernung hat er sie geheilt. Er war nicht mal in der Stadt und hat ein Mensch, er hat jemanden geheilt. Okay? Krankheiten in großen Mengen hat er geheilt. Lesen wir, ich glaube, das muss Markus Kapitel 1 und Vers 23 sein, statt Matthäus. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ja? Markus Kapitel 1, Vers 23. Gut, die schlimmste Krankheiten hat er geheilt, nämlich Aussatz. Er hat Kraft über die Elementen gehabt, gezeigt. Durch Wunder über Wunder haben die Jünger Gottes Kraft erfahren. Dies war ein sehr wichtiges Prinzip für das Wachstum von den Jüngern. Denn ein Junge ist entschieden, für Gott zu leben. Er kann solch ein Leben nur durch Gottes Kraft einsetzen, durchsetzen. Nur durch Gottes Kraft. Wir lesen, von was diesen Jungen getan haben, was Jesus getan hat. Und er hat gesagt, folge mir nach. Und wir denken, oh, das ist unmöglich. Und dann, wenn wir an Paulus denken, wir denken, das ist unmöglich. Kannst nicht schaffen. Selbstverständlich kannst du das nicht schaffen. Die Kraft kommt von Gott. Und nur durch Gottes Kraft kann einer das tun. Gut. Noch dazu, er brachte sie in Situationen hinein, wo sie Angst erfahren müssten. Wo sie Angst erfahren müssten. Das würden wir nicht erwarten, oder? Gott liebt mich. Er hat nur etwas Gutes für mich vor. Er würde mich nicht schlecht oder hart behandeln, oder? Doch. Doch. Wir sprengen unter uns, okay? Ich weiß, wenn wir die Hälfte von uns Atheisten wurden, wenn ich so etwas sagen würde, hätten wir eine Debatte bis zur Mitternacht. Okay? Gott behandelt uns manchmal richtig straf. Und manchmal bringt er uns in Situationen, wo es für uns Angst gibt. Man braucht das. Man braucht es wirklich. Damit man lernt, Gott zu vertrauen. Damit wir lernen, zu Gott hinzuschauen. Damit wir lernen, uns auf ihn zu stützen. Und eine von diesen Ereignissen war, als sie auf das Meer waren. Das war, glaube ich, zweimal ist es geschehen, dass es einen Sturm gegeben hat und sie dachten, wir gehen runter. Und Jesus hat sie gerettet. Gut, und dann Nummer 3, Prüfung. Durch Schwierigkeiten und Herausforderungen haben die Jünger Jesu die Gelegenheiten bekommen, Gottes Kraft zu erfahren. Gottes Kraft zu erfahren. Wie kann ich als Jünger Jesu leben? Wie schaffe ich das? Du schaffst das durch seine Kraft. Aber damit du seine Kraft verstehst wirklich, muss es Prüfungen geben. Es wird nicht alles leicht sein. Okay? Wird nicht alles Halleluja sein. Wird nicht alles, lass uns zusammensitzen als Gruppe und singen. Okay, und du kannst dein Vers von der Bibel lesen und du kannst deine Interpretation geben und so geht's. Okay, das ist alles gut. Und das ist alles nett. Okay, wir haben nichts dagegen. Aber das ist nicht alles vom Leben eines Christens. Es wird harte Zeiten geben, schwierige. Du brauchst es, damit du lernst, was Gottes Kraft wirklich in deinem Leben ist. Okay, gut. Fragen, Gedanken bis hierher. Okay, danke, Rüfke, für die Zuhörer im Internet. Hat Rüfke zitiert von Watchman Nee, der gesagt hat, Gottes Ziel ist nicht, dass wir stark werden, sondern dass wir schwach werden, oder? Damit wir lernen, auf ihn zu vertrauen. Richtig? Okay, okay. Das ist ein sehr guter Punkt. Was hat Paulus gesagt in 1. Korinther, Kapitel 2. Korinther Kapitel 12. Er hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dankeschön. Gut, er rühmte sich sogar in seine Schwachheiten. Ganz wichtiger Punkt. Wir wollen es überhaupt nicht übersehen. Gott sei Dank, das ist nicht passiert. Ja? Aber das, einige von uns erinnern uns an diese Zeit, da sie so bedroht wurde und Gott hat sich mächtig gezeigt. Nächstes Thema. Das Leben eines Jüngers lernen. Wir haben bereits dieses einmal gelesen. Schauen wir in Lukas Kapitel 5, Verse 33 bis 39. Lukas Kapitel 5, Verse 33 bis 39. Wir haben die Geschichte aus anderen Gründen oder von einem anderen Winkel mal betrachtet. Und jetzt, dann haben wir etwas Neues hier zu lernen. Lukas Kapitel 5, Vers 33 bis, ist es? Bis 39. Okay, gut. Simon, bist du dran? Okay. Entschuldigung, darf ich unterbrechen? Das hat mit der Berufung Levi zu tun und dann hat Levi eine Mahlzeit für Jesus und die Jünger gemacht mit seinen Freunden. Okay, jetzt weiter. Okay, danke schön. Nun, Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Sie waren entsetzt. Jesus hat Gemeinschaft mit den Freunden von Levi, mit Levi selbst und mit den Freunden von Levi. Wenn er wirklich ein gerechter Mensch ist, wie könnte er so etwas tun? Und so haben sie ihn provoziert. Wir fasten regelmäßig, es war so. Und sie haben Brot und Wasser getrunken, okay? Einmal pro Woche nur Brot und Wasser, okay? Sie waren diszipliniert, haben das getan, die Pharisäer. Und jetzt haben sie etwas provozierend gesagt. Ihr macht ständig Feste und wir tun Fasten. Wie kann er überhaupt ein gerechter, geistlicher Führer sein? Okay? Und Jesus hat die Antwort zurückgegeben, es gibt neue Wahrheit. Ich passe nicht mit euch zusammen. Er wollte sie nicht unbedingt direkt kritisieren. Er wollte sagen, mein Weg ist nicht euer Weg. Die Pharisäer hatten keine Antwort für Levi. Wie kann er gerettet werden? Sie hatten keine Antwort dafür. Jesus musste kommen und erklären, wie ein Sünder gerettet werden kann. Okay, gut. Ich sage nicht, dass das Alte Testament nichts dafür hatte, sondern es gab viele Sünder übrigens im Alten Testament, die zum Glauben gekommen sind, aber die Pharisäer hatten dieses nicht. Okay? Jesus hat eine ganz andere Lehre gehabt. Er wollte, dass die Jünger zu Gott schauten und nicht zur außerbiblischen religiösen Sitten. Viele Regeln sind kein Ersatz für ein aufrichtiges Herz. Viele Regeln sind kein Ersatz für ein aufrichtiges Herz. Prinzipien sind wichtiger als was? Prinzipien sind wichtiger als Sitten. Okay? Sitten sind nicht schlecht. Sie sind gut normalerweise. Aber Prinzipien sind wichtiger, geistliche Prinzipien sind wichtiger als Sitten. Und die Frage ist, wo ist dein Herz? Er wollte, dass die Jünger das lernten. Und das möchte er für uns heute Abend auch, dass wir verstehen. Wo ist dein Herz? Bist du bereit, etwas Neues zu lernen? Und manche Christen sind bereits 20 Jahre alt im Glauben, 30 Jahre alt im Glauben und sie meinen, ich habe das bereits gelernt und ich habe meinen Weg. Gut, ich habe meinen Weg auch. Aber meine Frage ist, bist du bereit, etwas Neues von Jesus zu lernen? Das ist das Leben lernen von Jesus. Gut, Fasten ist an für sich nicht falsch. Ich tue das auch, okay? Ich erzähle nichts davon, aber ich tue es auch. Fasten ist nicht falsch. Aber der Zwang dazu, das ist, was falsch ist. Paulus hat sehr oft gefastet. Und Christen im Neuen Testament haben gefastet. Der Zwang dazu, das ist, was falsch ist. Okay? Gut, und dann hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie ernten auch den Kritik der Jesus, der auf Jesus gefallen ist. Wenn du Jesus nachfolgst, kannst du das erwarten. Kritik. Die Kritik, die auf Jesus gefallen ist. Weil die Zeit fast abgelaufen ist, werden wir die Bibelstunden, die Stellen nicht aufschlagen. Wie Jünger Jesu beschrieben werden, Erstens als Gläubigen in Johannes 20, Vers 31. Gläubigen, das ist Nummer 1. Zweitens als Brüder, Markus 3, 33 bis 35. Brüder. Drittens als Freunde, Johannes 15, Vers 14. Freunde zu wem? Freunde zu Jesus. Das ist fantastisch. Er ist der Sohn Gottes. Und er nennt seine Jünger Freunde. Reben, Johannes 15, Verse 1 bis 8, Reben. Und dann Nummer 5, nicht von der Welt. Okay, das ist kein Begriff, das ist ein paar Worte, sie zu beschreiben. Nicht von der Welt. Und alle diese Begriffe zusammen helfen uns zu verstehen, genau was ein Junge ist. Unsere Beziehung zu Jesus Christus macht eine vielfältige Auswirkung. Gut, in Matthäus Kapitel 5 bis 7, das ist die Bergpredigt, danke. Jemand hat mir einmal gesagt, das ist das Einzige, was authentisch im Neuen Testament ist. Ist nicht wahr, ich hoffe, dass ihr das wisst. Ist nicht wahr. Manche Leute lesen nur das. Okay, aber wir lernen etwas in der Bergpredigt. Das, was wichtig ist, ist die innere Einstellung, dass der Mensch sanftmütig ist oder das Kind Gottes. Hass, das ist eine innerliche Tötung von jemandem anders, nicht von dir. Ehebruch im Herzen kann man haben durch das Gelüsten. Habsucht ist etwas, das hier drin anfängt. Und Richten, das ist hier drin. Okay? Und er erzählt uns auch, wie wir beten sollen. Okay? Das Vaterunser ist in der Bergpredigt. Und die Jünger Jesu haben auch mal ihm gefragt, lehre uns zu beten, wie Johannes das seinen Jüngern gelehrt hat. Lehre uns zu beten, Herr. Und er hat sie gelehrt. Was war so anders bei dem Gebet von Jesus? Hat jemand eine Ahnung? Wie war das anderes als die Rabbiner, als die Schriftgelehrten? Okay, danke, Martin. Es war, für die, die zuhören, es war frei von Jesus. Es war vom Herzen, es war direkt zu dem Vater. Sie hatten ein Gebetsbuch, die Schriftgelehrten hatten ein Gebetsbuch. Und das ist das, was die Jünger lernen wollten, das frei vom Herzen zu machen. Frage Dominik. Danke, Martin. Danke sehr. Okay, Nummer 5. Jesus' Ziel war es, nicht nur Nachfolger zu bekommen, sondern auch andere zu trainieren. Die Gruppen, die Jesus trainierte, waren erstens die 12. Die 12, zweitens Petrus, Jakobus und Johannes finden wir öfters Jesus und nur diese drei. Und dann finden wir einmal Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, 4. Und dann viertens die 70. Er hat sie trainiert. Und nächste Woche lernen wir ein bisschen, wie er sie trainiert hat. Nachher wurden sie das tun, was Jesus getan hat. Das wird ihre Aufgabe sein, wenn er zurück zu dem Himmel geht. Und deswegen wollte er sie trainieren. Lernen ist eine Sache, was wichtig ist. Aber lernen, etwas zu tun, das ist ein weiterer Schritt. Fragen? Ja, das ist das bei der Endzeitrede von Jesus. Und ich denke, dass das in Lukas vorkommt. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, dass das in Lukas bei der Endzeitrede ist. Okay, sonst ist das in Matthäus 24. Okay, gut. Fragen, Gedanken noch? Dann Anwendung für Christen. Wie wichtig ist es für dich, dass es Christen in vollzeitigen Dienst gibt oder geben wird? Du musst nicht antworten, wie du denkst, ich das hören möchte. Ich möchte hören, was du denkst. Okay, so. Die Frage ist, was ist vollzeitigen Dienst? Okay, und die Antwort, die ich geben möchte, ist, man arbeitet nur in einem geistlichen Bereich, okay, und er stützt sich auf den Herrn für sein Einkommen. Ja, keine normale Bewerbung, sondern er stützt sich auf den Herrn für sein Einkommen. Das ist der vollzeitigen Dienst. Nee, das ist nicht die Bedeutung von der Frage. Dass es Christen in vollzeitigen Dienst gibt, das ist die Frage, dass es sie überhaupt gibt. Das habe ich gemeint. Nicht, ob du das tun sollst, sondern dass es welche gibt. Gut, was ich damit gemeint habe, ist, es ist nicht nur wichtig für jemanden wie ich, okay? Es ist wichtig für andere Christen. Denn das fördert Leitung dann für christliche Gruppen. Okay, danke. Danke, ja. Rivka.
Ich denke jetzt gerade auch noch an Missionare, zum Beispiel von NTM oder so. Mhm.
Ja. Genau. Genau. Martin hat recht, es ist nicht für jeden, okay? Und Menschen können ohne Berufung zum vollzeitigen Dienst den Herrn dienen, und zwar sehr viel dienen. Zumindest hat Jesus gemeint. Wir brauchen welche und er hat die so dazu berufen. Danke, Rivke, das stimmt schon über die Mehrheit von den Missionaren. Okay, nächste Frage. Wie wichtig muss Jesus für dich sein, damit du Gottes Kraft in deinem Leben erfährst? Er fordert das sogar. Danke, Jesus muss an erster Stelle stehen. Danke. Dann kannst du seine Kraft erfahren. Danke. Okay, gut. Nächste Frage. Wenn du Gottes Kraft in deinem Leben erwartest, was wird auch dabei sein? Sehr, sehr gut. Danke. Super. Was für eine Antwort. Und wenn ich mal denke, ich hätte es fast übersprungen. Okay. Vielen Dank, Edward. Ja. Ja. Das war ein Edward-Vers. Okay. Sehr gute Antwort. Danke. Leid wird dazugehören. Angst wird dazugehören. Unangenehm, aber das ist die Wahrheit. Wenn du Jesus nachfolgst, was sollst du von der Welt erwarten? Ablehnung. Was noch? Danke. Verachtung, Spott. Was haben wir diesmal kurz betrachtet? Hass, gut. Noch? Kritik. Dass Leute uns kritisieren werden. Für unseren Glauben, für unseren Weg. Okay? Die Welt. Pharisäer, sagte Jesus, er identifizierte sie als Welt. Sie waren religiöse Leute, gehörten zu seinem Volk, aber er nannte sie mehr als einmal Welt. Okay. Gut. Wie sollst du über andere Nachfolge denken? Das ist nicht in euren Notizen, aber ich habe es hinzugefügt. Wie sollst du über andere Nachfolge denken? Wir haben viele Begriffe dafür gehabt. Wie sollst du über andere Nachfolge denken? Wie sollst du sie identifizieren? Ihr dürft nachschlagen, okay? Es ist okay. Ja, bitte, gut. Okay, okay. Aber wie sollst du über sie denken? Wie würdest du sie beschreiben? Was ist richtig? Ja? Bruder, okay, gut. Danke. Bruder, super. Aha. Es dauert, bis wir Freundschaft aufbauen können. Und nicht alle sind so, wie wir das nennen, Freunde, gute Freunde. Okay, nicht alle sind. Aber wenn du Jesus Christus kennst und ich Jesus Christus kenne, dann bist du mein, nicht nur Bruder, Freund. Du bist mein Freund. Okay? Das ist eine Predigt für sich, oder? Heute Abend, das ist etwas, das man lange nachdenken kann und durchdenken muss. Okay? Aber wenn du Christ bist und ich Christ bin, dann sagt die Bibel, wir sind Freunde. So, von der Lektion, das wäre es für heute Abend.